Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Unsere Zeit ist so aufregend, dass man die Menschen eigentlich nur noch mit Langeweile schockieren kann. Der irische Schriftsteller Samuel Beckett soll das gesagt haben. Das galt wohl für seine Zeit. Beckett lebte bis 1989. Aber auch heute dürfen wir wohl mit Fug und Recht sagen, wir haben aufregende, wir haben aufwühlende Zeiten. Stichwort Klima, Stichwort Krieg. Und wir wollen Sie in diesen Zeiten nicht zusätzlich schockieren, aber uns hier in der Lebenszeit mal ausführlich mit der Langeweile beschäftigen. Und damit herzlich willkommen zur Sendung heute. Mein Name ist Stefanie Gebert. In Zeiten von Multitasking brauchen wir mehr Langeweile. Das ist das Thema unserer Sendung heute. Ja, Langeweile werden Sie sicherlich auch durchaus kennen. Die Zeit zieht sich dann wie Kaugummi. Sie will einfach nicht vergehen. Und ich weiß nichts, ist mir anzufangen. Langeweile kann auch krank machen. Und in unserer Leistungsgesellschaft gilt Langeweile durchaus auch als Tabu. Wer würde sich schon trauen, bei der Arbeit zuzugeben, es ist so öde hier? Oder als Eltern eines Kleinkindes beim Backen des gefühlt 100. Kuchens in der Sandkiste kommt ja vielleicht auch durchaus mal Langeweile auf. Aber das Zugeben ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Wir wollen heute gern mit Ihnen dazu ins Gespräch kommen und wollen von Ihnen wissen, wann ist Ihnen denn so richtig langweilig? Können Sie sich das selbst eingestehen? Und was ist Ihre Strategie, um mit Langeweile umzugehen? Oder brauchen wir Langeweile, um kreativ zu werden, auf gute, neue Ideen zu kommen? Ist es in unserer Leistungsgesellschaft und bei all der Ablenkung ein Privileg, sich auch mal zu langweilen? Berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen und steuern Sie gerne auch Ihre Meinung bei, wenn wir in den kommenden anderthalb Stunden darüber diskutieren. Die kostenfreie Rufnummer ist die 00800 4464 4464. Dort erreichen Sie unser Telefonteam. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und wenn Sie mit in die Sendung wollen, dann hinterlassen Sie gerne auch Ihre Telefonnummer, dann rufen wir Sie nämlich zurück. Und jetzt würde ich Ihnen gern unsere Gäste heute vorstellen, Fachleute auf dem Gebiet der Langeweile. Hanke Zeissig wird gleich bei uns sein. Herzlich willkommen. Sie sind bildende Künstlerin und Psychologin und forschen gerade zur Langeweile, etwa im Klassenzimmer an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus-Senftenberg und dazu auch gleich mehr. Und einen schönen guten Morgen wünsche ich auch Professor Thomas Götz. Er ist Bildungspsychologe und forscht und lehrt auch zu gesellschaftlichen Veränderungen an der Universität Wien. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Gebert.
Und es wäre sehr, sehr langweilig, wenn ich Sie fragen würde, wann Ihnen das letzte Mal so richtig Fahrt, sagt man, glaube ich, bei Ihnen in Österreich war. Das lasse ich mal. Aber mich würde interessieren, wie Sie dazu kommen, die Langeweile zu erforschen. Sie sind auch Bildungspsychologe. Liegt da Langeweile so nah?
Ja, absolut. Langeweile spielt in unserem Bildungssystem eine extrem große Rolle. In unseren Studien finden wir immer wieder, dass Schülerinnen und Schüler sich im Durchschnitt 30% der Unterrichtszeit langweilen. Selbst an Universitäten ist Langeweile noch ein großes Thema. Und ich persönlich habe mich dazu entschieden, Langeweile zu untersuchen, weil ich sie eigentlich als Emotionsforscher und als solchen würde ich mich bezeichnen, die Langeweile eigentlich als die spannendste Emotion überhaupt sehe. Sie hat sehr viel mit Sinnhaftigkeit zu tun. Sie hat sehr viel auch im Kontext der Philosophie zu tun. Und sie ist eine Emotion, die sich in vielerlei Hinsicht von allen anderen menschlichen Emotionen abgrenzt. Also insgesamt ein höchst interessantes Konstrukt auch, um sie zu untersuchen.
Gilt Ihnen das ähnlich, Frau Zeissig? Guten Morgen. Auch Sie haben das Forschungsgebiet sicher ausgesucht.
Guten Morgen, ja, mir geht es genauso. Ich bin seit ungefähr 1997 oder so mit Langeweile befasst, als Künstlerin zuerst und später dann als Wissenschaftlerin. Und ich finde es immer interessanter, ja.
Wie kommt es, dass man als Künstlerin Langeweile sich damit beschäftigt?
Ja, so im Nachgang habe ich auch darüber nachgedacht, wie kam das eigentlich, dass ich damals so viel Langeweile hatte. Also vielleicht einfach, weil ich recht neu war in der Stadt. Ich bin aus Chemnitz gekommen, hatte dort so in der Nachwendezeit eine sehr interessante Lebensphase. Ich war gewohnt, abends in Kneipen zu diskutieren die ganze Nacht durch und das hatte ich dann erstmal in Dresden nicht. Dann war das Studium auch eine andere Anforderung an mich, die ich ja vorher Abitur und also so kognitiv beansprucht war und dann plötzlich konnte ich mich versenken. Und das war erstmal eine Art von Freiheit, mit der ich erstmal umgehen lernen musste.
Mhm. Ja. Da werden wir auch gleich drüber reden, ne, was so der Umgang mit Langeweile eigentlich bedeutet, welche Möglichkeiten es da so gibt. Aber interessant finde ich, dass Sie ja dann nochmal, nachdem Sie bildende Künstlerin waren oder nach wie vor ja sind, nochmal ein Psychologiestudium draufgesetzt, auch mit dem Ziel, dann Langeweile zu erforschen?
Anfangs, also ich wollte eigentlich schon immer entweder Psychologie oder Kunst oder Medizin studieren. Dass es dann eben erstmal die Kunst wurde, hatte eben bestimmte Gründe. Ich war dann nachdem ich Mutter geworden bin, auch wieder in einer Phase, wo ich erstmal mich neu orientieren musste, wo ich gemerkt habe, mit der Freiberuflichkeit, das geht so erstmal nicht weiter, und ich war auch unterfordert, kognitiv. Und ja, dann habe ich angefangen, nochmal zu studieren.
Und die Langeweile dann schon im Blick, wenn Sie mit Unterforderung jetzt auch schon sozusagen die Motivation hatten zu studieren?
Ach so, stimmt, die Frage habe ich nicht beantwortet. Nein, erstmal nicht, sondern das kam erst in der Diplomzeit, als ich nach einem Diplomarbeitsthema gesucht habe. Da habe ich mich erinnert, dass ich meinen Film, den ich damals in den 90 oder Ende der 90er, also wo ich ergründet habe, was für mich Langeweile ist. Diesen Film habe ich ja Leuten gezeigt, und bei diesem Film gab es immer Rückmeldungen, dass so nach einer Weile von unerträglicher Langeweile, wo die Leute wirklich auch mit Füßen geschaut haben und sich geräuspert haben und gestöhnt haben und oh, wann ist das endlich vorbei, so, dann irgendwie im Nachgespräch sagten, ja, irgendwann habe ich plötzlich Ideen bekommen. Da fing irgendwie mein Gehirn selber an, eigene Ideen zu produzieren. Da habe ich mich dann nicht mehr so geärgert. Und dann war das auf einmal total inspirierend.
Mhm. Herr Professor Götz, was ist Langeweile eigentlich? Sie haben gerade schon mal so einen Versuch einer kleinen Definition gemacht. Aber würden Sie sagen, es ist ein Gefühl oder ist es eher ein Zustand?
Es ist eher ein Gefühl, also eigentlich eine Emotion, die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. In der psychologischen Forschung definiert man Langeweile als bestehend aus 5 verschiedenen Komponenten. Das eine ist die affektive Komponente, das heißt, wie sich Langeweile im Kern, und das glaube ich, kennen wir alle, anfühlt. Mit Langeweile einhergeht aber auch eine kognitive Komponente, und das haben Sie eingangs schon erwähnt. Das ist so dieser Gedanke, die Zeit vergeht überhaupt nicht. Das ist ja auch schon immanent in dem Begriff Langeweile im Deutschen, dass die Zeit stillsteht. Langeweile hat aber auch eine motivationale Komponente. Das heißt, man möchte eigentlich aus der Situation, in der man sich befindet und sich langweilt, möglichst weggehen. Man möchte sich entfernen von dieser Situation. Die 4. Komponente ist die physiologische Komponente. In aller Regel ist bei Langeweile die körperliche Aktivation relativ gering, das sogenannte Arousal, also die körperliche Aktivität. Und die 5. und 5. Komponente ist die expressive Komponente. Das bedeutet, wie sehen denn Menschen aus, wenn sie sich langweilen? Das ist häufig ein gelangweilter Gesichtsausdruck oder man versinkt im Stuhl beispielsweise. Und diese 5 Komponenten zusammen bilden eben dieses Konstrukt der Langeweile.
Wir haben auf der Straße in Wiesbaden nachgefragt, wann langweilen Sie sich denn eigentlich? Was sind so Momente, wo Sie sich langweilen? Und brauchen wir vielleicht mehr Langeweile? Eva-Maria Götz hat sich für uns umgehört.
Das Alter hat natürlich die Probleme mit der Langeweile. Und da hängt es von einem selbst ab, dass man was unternimmt. Weil viele werden dann so träge, dass sie sich immer nur selbst leid tun.
Also ich glaube nicht, dass wir mehr Langeweile brauchen. Was wir eher brauchen, ist vielleicht etwas wie Muße. Das finde ich einen entscheidenden Unterschied. Also Langeweile ist eher etwas, was für mich negativ besetzt ist. Das ist nicht erfüllte Zeit. Zeit, die mich frustriert, die mich destruktiv macht. Und Muße ist eigentlich das Gegenteil. Das ist eine Zeit, in der ich mich eben nicht langweile, sondern bei mir selbst bin, gesammelt bin, über Dinge ziellos nachdenken kann. Und das ist etwas, was ich eher der Kreativität zuschlagen würde. Und das hätte ich gern mehr.
Ich versuche meiner kleinen Tochter, die jetzt 6 Jahre alt ist, immer zu erklären, dass es Langeweile eigentlich gar nicht gibt. Merkwürdigerweise sagt sie ja auch immer nur, Mama, mir ist langweilig, wenn sie in ihrem Zimmer sitzt, das viel zu voll ist mit Spielsachen. Wenn ich mit ihr rausgehe in den Wald oder in den Park, dann findet sie immer was, womit sie spielen kann. Und es sind die tollsten und fantasievollsten Dinge. Und ich glaube, dass Langeweile auch manchmal mit Überforderung zu tun hat bei Kindern.
Vor allem langweile ich mich in der Bahn und dann nimmt man mal schnell das Handy raus, guckt drauf. Und dann, ja, ist die Langeweile kurzzeitig weg.
Also wenn man so auf der Couch liegt oder so oder zu viel vor der Glotze hängt, dann langweile ich mich auf jeden Fall am meisten. Zu viel Konsum auf jeden Fall auch.
Ich glaube, ich hätte manchmal gerne ein bisschen mehr Langeweile, als ich sie im Moment habe, weil ich finde, das kann was wahnsinnig Schönes sein.
Tatsächlich habe ich ständig Langeweile. Für mich dürfen sich die meisten Sachen nicht wiederholen. Und weil dann habe ich direkt Langeweile und dann suche ich direkt was Neues.
Selten langweile ich mich, weil er hat immer sein Handy dabei. Das hat man immer irgendwas zum Spielen, zum Surfen, zum Rumschauen.
Ich finde, Langeweile ist ganz wichtig. Nämlich in der Langeweile geht es um Innehalten. Nämlich mal zu sagen, was passiert da eigentlich um mich rum? Eben mal so wieder sich einzunorden, zu sagen, wo bin ich und wo findet eigentlich in diesem Chaos, was wir ja im Moment haben, wo finde ich wieder statt? Sie ist gut, die Langeweile.
Erfahrungen und Bewertungen mit der Langeweile eingefangen in Wiesbaden von Eva Maria Götz. Und wenn Sie sich beteiligen wollen und auch berichten möchten, welche Erfahrungen Sie so gemacht haben, dann rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und Herr Götz, wir haben da gerade gehört, so dieses Stichwort, mir ist so langweilig, ist ein bekannter Satz von Kindern. Ich kenne das vor allem aus der Ferienzeit, wenn es dann draußen nur geregnet hat. Aber haben Kinder ein anderes Zeitempfinden? Wir haben auch ganz am Anfang der Umfrage die ältere Dame gehört, die gesagt hat, ja, jetzt so im Rentenalter. Wie ist das? Ist das Alter entscheidend dafür, wie wir Langeweile empfinden?
Also empirisch weiß man nur, dass die Langeweile im Laufe des Lebens eher abnimmt. Also ältere Menschen empfinden in der Regel im Durchschnitt, wohlgemerkt, weniger Langeweile als jüngere Menschen, wobei wir aus Seiten der Wissenschaft nicht genau wissen, woran das liegt. Was ich aber hier jetzt bei diesen Aussagen total interessant fand, dass im Prinzip alle Ursachen von Langeweile genannt wurden, die wir auch so in der Wissenschaft untersuchen. Also Unterforderung, Überforderung und Sinnhaftigkeit der Situation. Das wurde hier alles genannt. Und Frau Zeissig, Sie haben das auch schon am Anfang genannt, dass Unterforderung eine ganz zentrale Ursache von Langeweile ist. Wenn wir Dinge tun, die uns im Kern unterfordern, dann fühlen wir uns sehr schnell gelangweilt. Wir fühlen uns aber auch gelangweilt, wenn wir überfordert sind, weil wir dann ab einem gewissen Punkt einfach abschalten und letztlich keine Chance sehen, uns ernsthaft damit auseinanderzusetzen aufgrund dieser Überforderung. Und die zentrale Facette von Langeweile, warum sie eigentlich auch wichtig ist als Emotion, das wurde bei diesen Interviews auch genannt, ist, dass Langeweile uns immer signalisiert, dass das, was wir im Moment tun, im Kern für uns eigentlich sinnlos ist. Das heißt, Langeweile ist ein ganz zentrales Signal im Leben, um uns zu verdeutlichen, dass die Tätigkeit oder die Situation, in der wir uns gerade befinden, im Kern für uns sinnlos erscheint. Mhm. Und das ist eigentlich die zentrale Facette, warum Langeweile so wichtig ist, weil sie uns eben dieses Signal gibt, dass irgendetwas nicht passt und wir Dinge verändern sollen, weil sich Langeweile ja auch negativ anfühlt und Menschen dazu motiviert im Grunde, sich sinnvolleren und positiveren Dingen zuzuwenden.
Also die Funktion sozusagen von Langeweile. Ich würde vorher, Frau Zeissig, noch mal ganz gerne wissen, hat da, wenn wir unterfordert oder überfordert sind in Situationen, hat das dann auch immer was mit Fremdbestimmtheit zu tun, dass wir Langeweile empfinden? Ist das auch ein Aspekt?
Das weiß ich nicht genau. Also man weiß aus Studien, dass der Kontext für Langeweile eine wichtige Rolle spielt. Also in den Stimmen jetzt aus Wiesbaden hat ja auch jemand gesagt, das Kind wird, wenn wir rausgehen, wird dem nicht langweilig. Wenn es aber im Zimmer ist, egal wie vollgestopft es ist mit Spielsachen, dann wird es ihm langweilig. Also da ist ja nicht das Thema die Fremdbestimmung, sondern möglicherweise eine räumliche Komponente. Aber man weiß eben auch aus Studien, dass also in Situationen, in Kontexten wie zum Beispiel in Schule oder im Arbeitskontext, wo man nicht selbst bestimmen kann, was man dann macht, wenn man sich langweilt, dass dann die Langeweile anders oder schlimmer empfunden wird, als wenn man eine Möglichkeit hat, rauszugehen oder frei zu verfügen über seine Zeit.
Sehen Sie das ähnlich, Herr Götz?
Ja, absolut. Also, was ich vorhin auch schon gemeint habe, dass Langeweile uns dazu motiviert, was Neues zu tun. Wenn man jetzt aber gar nicht die Möglichkeit hat, das heißt, die Freiheitsgrade zu neuen Tätigkeiten eingeschränkt sind, dann wird die Langeweile auch eher nicht vergehen. Das heißt, das ist ganz zentral, dass wir im Falle von Langeweile die Freiheit haben, Dinge eben zu tun, die wir eigentlich lieber tun würden. Das ist natürlich an Schulen beispielsweise ein Problem. Und da kann man in der Regel, können Schülerinnen und Schüler nicht einfach was anderes tun, sondern sind mal in dieser Situation in Anführungszeichen gefangen. Und das ist in der Freizeit ja ganz was anderes. Da kann man zum Beispiel dann eben Dinge tun, die einem wirklich Spaß machen und mit Sinn erfüllen. In der Schule wäre es zum Beispiel eben auch ganz wichtig zu erkennen, wenn Schülerinnen und Schüler sich langweilen, um die Situation zu verändern. Nachdem diese ja die Situation nicht selbst verändern können, wäre das natürlich eher in der Verantwortung der Lehrkräfte entsprechend zu reagieren.
Herr Götz, ich würde ganz gerne später noch mal ausführlicher über die Schule sprechen, aber wenn Sie so die eingeschränkte Freiheit schon ansprechen, dann würde ich gerne den Hörer Bernd Wöll, der uns aus Rheinland-Pfalz erreicht hat, mit in die Runde nehmen. Schönen guten Morgen, Herr Wöll.
Ja, schönen guten Morgen. Hier ist der Bernd Wöll.
Ja, ich hab gelesen, Sie sind lange mit der Bahn unterwegs gewesen. Da ist man ja auch sehr eingeschränkt, was so die Möglichkeiten angeht, sich abzulenken. Wie haben Sie dann reagiert, beziehungsweise war Ihnen dann sehr fad, war Ihnen dann sehr langweilig?
Ja, das ist eigentlich diese Erfahrung, die ich den Hörern mitteilen wollte, mit überraschenderweise keine Langeweile. Ich hatte also mal wieder eine längere Fahrt mit der Deutschen Bundesbahn über mehrere Stunden und habe bewusst also nichts mitgenommen, um mich zu beschäftigen, also nichts zum Lesen. Und der Plan war ursprünglich gewesen, vielleicht mit dem einen oder anderen Mitreisenden ins Gespräch zu kommen. Das war aber schwer möglich, weil alle Leute sind mit ihren Mobiltelefonen beschäftigt. Gut. Ich habe aus dem Fenster geschaut, wenn es im Tunnel war, wenn es auf der Brücke war, habe ich in mich geschaut und ich habe seltsamerweise über mehrere Stunden keine Langeweile empfunden. Und das ist diese Erfahrung wollte ich eigentlich den Herren mitteilen. Auch das kann geschehen.
Das heißt, Sie haben sich ganz bewusst entschieden, ich setze mich jetzt mal mit anderen Menschen in einen Raum und schaue mal, was für Gespräch möglich ist. Das war nicht möglich. Und dann sind Sie mit sich selbst sozusagen ins Gespräch gegangen?
Ja, die Gedanken kreisen lassen, nichts Besonderes. Es kam keine Langeweile auf, obwohl es war nichts zu tun, es war zu warten, es war zu hoffen, dass die Bahn pünktlich ist. Das war die einzigste Abwechslung. Nee, nicht zum Lachen. Es ist, ja.
Ist die Realität für viele, da haben Sie wohl recht. Ja. Genau. Passiert Ihnen das häufiger oder waren Sie überrascht über diese Situation, dass Sie sich gar nicht gelangweilt haben?
Ich war überrascht. Ich habe es aber auch ganz bewusst herausgefordert, weil ich mich kenne. Es wird viel eingepackt. Das ist noch zu lesen, da ist noch was zu gucken, hier ist noch was anzukreuzen. Und dann strengt es dann auch an.
Vielen Dank, Herr Wöll, dass Sie Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben an diesem Freitagmorgen hier in der Lebenszeit. Frau Theisig, das ist eine Erfahrung, die überraschen kann, dass man, wenn man sich dem mal aussetzt, durchaus gar nicht unbedingt das Unangenehm sein muss, wenn wir uns, ja, was ist dann das Gegenteil, der Muße sozusagen hingeben?
Ich fand das jetzt ein sehr interessantes Beispiel. Es gibt ja also auch immer wieder Berichte von Wissenschaftlern, aber von Künstlern auch. Und es gibt den schönen Satz, der Bus, das Bad und das Bett, das sind eigentlich die Orte, an denen die großen Erfindungen unserer Zeit gemacht werden. Also um einzutauchen in diese innere Welt, in der wir verknüpft denken, assoziativ denken, also um dort eintauchen zu können, braucht es Übergangsstadien. Und ich glaube, dabei kann Langeweile oder eine bestimmte Art, also Herr Götz hat ja verschiedene Arten von Langeweile identifiziert, also eine bestimmte Art, denke ich, einen Übergang schaffen in diesen, in dieses innere Denken oder auch Das wird auch Tagträumen genannt oder ja, also wenn das Gehirn mit sich selber ins Gespräch geht, sich sortiert, sich ja überlegt, vor sich hin überlegt, da entstehen neue Gedanken und eben auch kreative Gedanken.
Mhm. Professor Götz, auch eine Erfahrung des Hörers, die Sie gerade gehört haben, die Sie kennen, dass Menschen erstens überrascht sind, dass sie sich gar nicht langweilen und zweitens, dass dann das Gehirn mal Ruhe hat und dann zu ja ganz eigenen Geschichten und Gedanken fähig ist.
Ja, absolut. Ich meine, was jetzt der Zuhörer gerade gemeint hat, das war sicher eher Muse als Langeweile. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in der ganzen Diskussion zu beispielsweise Kreativität und Langeweile. Wird häufig anstelle von Langeweile eigentlich Muse gemeint. Das ist ganz wichtig. Der ganz zentrale Unterschied zwischen Muse und Langeweile ist, dass Langeweile als etwas Negatives erlebt wird. Was ich am Anfang gemeint habe mit der motivationalen Komponente, man möchte die Situation verlassen, die Zeit vergeht gefühlt ganz langsam und das wird als unangenehm erlebt. Bei Muse ist es völlig anders. Bei Muse erlebt man eher ein positives Gefühl, es wird als angenehm erlebt und man würde sich eher wünschen, dass diese Zeit der Muse noch länger dauert. Das heißt, dieser Wunsch, die Zeit möge doch schneller vergehen, wird bei Muse eher keine Rolle spielen. Und das, glaube ich, ist ein ganz zentrales Problem bei der Diskussion um Langeweile, dass viele, wenn sie von Langeweile sprechen, eigentlich die Muse meinen. Muse ist im Gegensatz zu Langeweile eine sicher sehr, sehr schöne, wichtige, auch im Hinblick auf Kreativität zentrale Emotion.
Also der Unterschied zwischen gefüllter und erfüllter Zeit auch?
Absolut, ja.
Okay, die Zeiten von Multitasking, die wir gerade haben. Ist es da so, dass wir da mehr Langeweile brauchen? Das ist das Thema unserer Sendung heute, der Lebenszeit heute. Und Sie können sich sehr gerne beteiligen. Was ist Ihre Meinung dazu? 00800 4464 4464 oder Sie mailen uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir diskutieren gleich weiter nach den Nachrichten. Dann hören wir uns wieder. Dankeschön, bis hierhin. Willkommen zurück zur Lebenszeit, zum Thema Langeweile. Die kann so dermaßen nerven, richtig heftig. Und wir tun viel, um sie schnell wieder zu verscheuchen, stürzen uns in Arbeit oder checken das Smartphone im Minutentakt. Von dieser Ablenkung und den Ablenkungsstrategien wollen wir uns gleich nochmal genauer anschauen. In der Lebenszeit zusammen mit der Psychologin und bildenden Künstlerin Anke Zeissig und mit dem Professor für Bildungspsychologie und Langeweileforscher Thomas Götz. Und auch Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Erfahrungen und Ideen beizusteuern, rufen Sie uns gerne an und berichten Sie. Was tun Sie, wenn Sie in öden Situationen feststecken? Haben Sie schon mal chronische Langeweile erlebt? Und was sagen Sie, ist Langeweile ein individuelles Problem oder doch eher ein gesellschaftliches? Rufen Sie an unter der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und über dieses Postfach hat uns ein Hörer erreicht. Er sei über 60, schreibt er, und sei der Meinung, dass Langeweile im Privatleben immer mal wieder sehr wichtig ist. Und da spricht er den Aspekt an, den wir in der vergangenen halben Stunde schon mal hatten. Nämlich, er sagt, diese Langeweile gibt Raum und Anlass, über sich selbst und sein Leben nachzudenken und daraufhin Ideen, Ziele und Ansporn zu entwickeln, Neues anzugehen und vielleicht auch mal was abzuändern. Danke für diese Mail. Und ich würde ganz gerne noch mal auf den Hörer, den wir gerade schon hatten, eingehen, der berichtet hat, dass er in der Bahn sitzt und eigentlich gerne ins Gespräch kommen würde, aber ihm sitzen ständig nur Menschen gegenüber, die auf ihr Handy starren. Fühlen wir denn überhaupt noch Langeweile? Also der Großteil von uns, wir lenken uns ja nun sehr schnell ab. Das Handy ist ein Beispiel, aber auch Serien streamen oder Fernsehen, Essen ist so eine Langeweile-Tätigkeit, Herr Götz. Schaffen wir es noch, Langeweile zu empfinden?
Ja, schon zum einen wird Langeweile ja häufig als Plage unserer modernen Gesellschaft bezeichnet. Das heißt, Menschen erleben durchaus relativ viel Langeweile. Aber in der Tat versuchen Menschen relativ schnell vor dieser aufkommenden Langeweile zu flüchten. Das heißt, ob man hier am Smartphone irgendwelche Dinge macht oder massiv viel arbeitet, beispielsweise, um Langeweile zu vermeiden oder in einen gewissen Freizeitaktionismus verfällt, flüchten Menschen geradezu vor der Langeweile. Wahrscheinlich eben deswegen, weil Langeweile uns signalisiert, dass irgendwas in unserem Leben nicht passt. Und in der Regel will man das eigentlich gar nicht so gut hören, sondern man hat oft Angst davor, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und mal wirklich ernsthaft zu hinterfragen, was passt denn eigentlich nicht in meinem Leben? Das würde ja ganz stark bedeuten, dass man in die Selbstreflexion geht und tatsächlich dann auch Dinge im Leben verändert. Das heißt, diese Flucht vor der Langeweile ist häufig eine Flucht vor der Selbstreflexion, aber man beraubt sich dadurch der Möglichkeit, wirklich Dinge in seinem Leben ernsthaft zu verändern und letztlich ein besseres Leben zu führen.
Es gibt aber auch tatsächlich so richtige ungesunde Bewältigungsstrategien. Verzeih sich, auch Drogenkonsum wird durchaus mit Langeweile assoziiert. Andere Abhängigkeiten, Essen habe ich gerade schon genannt. Also ungesunde Strategien. Besteht da eine Korrelation oft zur Langeweile?
Na, ich denke, dass... Also es gibt diesen schönen Satz von Bertrand Russell, dennoch darf man die Langeweile nicht als übel betrachten. Es gibt ihrer nämlich zwei Arten, von denen die eine befruchtend, die andere verdummend wirkt. Die erste beruht auf dem Fehlen von Rauschgiften. Also wenn wir jetzt exzessiven Medienkonsum auch als nicht substanzgebundene Droge zum Beispiel ansehen, bedeutet das, dass ein zum Beispiel exzessiver Medienkonsum tatsächlich ja eigentlich erst Langeweile befördert, nämlich insofern, ich stimme da Professor Götz zu, als wir uns eben nicht mehr mit uns selber beschäftigen, sondern nur noch auf den neuen Reiz, also das heißt, auch auf eine Stimulation des Belohnungssystems angewiesen werden. Und das ist ja ein Problem auch unserer heutigen Zeit, dass je früher das losgeht, die dopaminären Strukturen im Gehirn sich bilden und verändert werden auch. Und dann ist, denke ich, vielleicht zu eher einer, zu einem Anstieg von Langeweile kommt, der aber die viel weniger ausgehalten werden kann.
Herr Götz, es gibt sogar gar nicht so wenige Kriminelle, die sagen, sie haben ihre Tat aus Langeweile begangen.
Ja, absolut. Also Langeweile treibt uns ja dazu an, motiviert uns dazu, Dinge in unserem Leben zu verändern. Und die Langeweile wird hier häufig geradezu romantisiert, dass man denkt, diese neuen Tätigkeiten würden immer in was Kreatives und sehr Schönes münden. Es ist aber häufig so und in der Regel sogar eher so, dass Langeweile eher zu negativen Dingen führt. Zum Beispiel eben, was Sie gerade genannt haben, Kriminalität. Ganz häufig wird dann berichtet von Personen, die kriminelle Straftaten begangen haben, dass sie das aus Langeweile gemacht haben. Und tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Studien, mittlerweile seit über 30 Jahren, die ganz klar zeigen, dass Langeweile mit vielen negativen Dingen einhergeht. Beispielsweise mit erhöhtem Drogenkonsum, mit Rauchen, mit ungesunder Ernährung, also viel Snacking zum Beispiel, aber auch mit psychischem Unwohlsein bis hin zu leichten Depressionen, die durch Langeweile ausgelöst werden. Das heißt, Langeweile ist in gewisser Weise auch eine gefährliche Emotion, wenn man nicht sinnvoll damit umgeht und nicht das Potenzial nutzt, das Leben in eine positive Richtung zu lenken, sondern einfach was anderes tut, unreflektiert, das dann häufig einfach negativ ist.
Sie haben gerade, das wäre wieder der Aspekt, auch mal Langeweile zuzulassen, um sich das Gefühls mal hinzugeben und mal zu schauen, worauf verweist mich das eigentlich, worauf weist das hin? Ich habe eine Hörermail vor mir liegen, die nochmal auf, vielleicht das, was manche kennen aus dem Job auch, berichtet, nämlich von monotoner Arbeit. Sie ist Lehrerin, schreibt sie, und sie würde ihren Beruf sehr mögen, arbeite sehr gern in der Schule, nur die Korrektur von Aufsätzen, die sei so unendlich langweilig, stapelweise Aufsätze, immer das gleiche Thema, ähnliche Fehler, ähnliche Formulierungen, und bei der Bewertung sei sie auch da immer wieder dieser monotonen Tätigkeit ausgesetzt. Und Ähnliches, glaube ich jedenfalls, wird auch Hasem Yaudat aus dem Westerwald berichten. Schönen guten Morgen.
Ich grüße Sie, guten Morgen.
Sie haben eine neue Arbeitsstelle angefangen, lese ich. Das ist ja eigentlich erstmal aufregend und nicht langweilig. Warum war Ihnen dann doch Fahrt?
Ja, weil die Einarbeitung sehr schleppend verlaufen ist. Ich war vorher Teamleiter in der Logistik und da wurde man immer gebraucht. Und jetzt als Projektkaufmann in einer ganz anderen Branche, es war einfach langweilig. Die Leute konnten mit mir am Anfang noch nichts anfangen. Die Einarbeitung war nicht perfekt geregelt. Und ja, ich habe mich wirklich gelangweilt. Also so 3-4 Stunden versucht man sich am Handy die Zeit zu vertreiben. Aber irgendwann war auch da die Grenze erreicht. Also dann saß ich einfach am Fenster und habe mir die Vögel draußen angeguckt, weil es so langweilig war. Das artete dann so aus, dass ich irgendwann zum Chef gegangen bin und habe gesagt, was machen wir jetzt? Also das kann ja nicht der Sinn und Zweck sein meiner Einstellung, dass ich da sitze. Und ich koste ja auch Geld und ich lerne nichts.
War Ihnen das denn, direkt bewusst, dass es sehr langweilig laufen würde oder hat sich da was auch dran ändern können?
Also es war mir nicht bewusst, es war ja auch ganz anders besprochen. Ich beerbe jemanden, der bald in Rente geht und gerade da ist ja ein bisschen Zeitdruck, der geht am 1.1. in Rente und ich habe das ganz anders erwartet und wie gesagt, ich kenne die Arbeit auch normalerweise ganz anders und ja, ich bin eigentlich noch nie zu jemandem gegangen und habe gesagt, mir ist langweilig auf der Arbeit und ja, das war jetzt der Fall. Ich wollte offen und ehrlich damit umgehen, weil ich das auch nicht gut finde. Ich meine, man sitzt da, Ressourcenverschwendung und tut nichts und lernt auch nichts, ne?
War es Ihnen peinlich, dahin zu gehen oder hat es Sie zumindest eine Überwindung gekostet, weil das zuzugeben, dass man sich langweilt, ist ja vielleicht nicht ganz so einfach?
Ich glaube, das ist eine Stärke von mir selber. Wie gesagt, ich war ja auch Teamleiter und habe viele Fortbildungen genossen, auch selber Handelsfachwirt gemacht. Das war für mich selbstverständlich, also weil ich da auch unternehmerisch denke und gesagt habe, hey, ich kann natürlich da sitzen und weiter Ressourcen verschwenden, ihr könnt weiterhin das Gehalt zahlen. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck meiner Einstellung und ich habe mir den Job ja selber ausgesucht und hatte Lust darauf. Also das passte alles nicht so wie, ich glaube auch, mein Chef hat das auch selber zugegeben, auch ein sehr offener, ehrlicher Typ, der hat gesagt, okay, da müssen wir mehr machen, wenn das so läuft.
Das heißt, es hat sich was verändert, seitdem Sie da zu Ihrem Chef gegangen sind?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
Das heißt, wie erleben Sie jetzt Ihre Arbeitsstelle? Gehen Sie gerne morgens los?
Ja. Auf jeden Fall. Also man hat das so gemacht, dass man mich umgesetzt hat. Und ja, derjenige, der mich einarbeiten sollte, der wird jetzt auch wesentlich aktiver. Ich glaube, da hat der Chef auch aktiv eingegriffen. Und es macht Spaß. Man hat mehr Kontakt mit den Leuten. Man fühlt sich mehr integriert. Und ich finde, das ist super wichtig, gerade bei der neuen Stelle. Man will ja auch ein Teammitglied werden.
Mhm. Herr Professor Götz, das ist eine Erfahrung, die sicherlich viele machen werden. Aber gleichzeitig war ja meine Frage auch dahingehend, dass es vielleicht ein Tabu ist, zuzugeben, dass man sich langweilt bei der Arbeit. Und wie Herr Hasim Yaudert auch beschrieben hat, ich bin ja hier, um was zu leisten. Wie geht man damit um, dass es ein Tabu ist und dass man sich vielleicht schämt?
Also ich würde sehr dafür Ich würde mich einsetzen, dass man die Langeweile viel mehr in der Gesellschaft thematisiert. Das ist ganz zentral. Also was jetzt der Zuhörer geschildert hat, ist ein wunderschönes Beispiel, dass das Äußern von Langeweile wirklich auch Dinge verändern kann. Auch wenn man sich zum Beispiel im Freundes-, Bekanntenkreis oder auch in einer Beziehung langweilt, ist es ganz wichtig, das zu thematisieren. Und das kann tatsächlich so ein Anstoß sein, dass Dinge verändert werden. Und das kann man auf eine sensible, vorsichtige Art auch formulieren, ohne dass das provokativ oder verletzend ist. Und dann kann das Dinge wirklich im Leben verändern. Also da möchte ich auch, das möchte ich sehr empfehlen, die Langeweile zu thematisieren. Und dazu führt die Langeweile letztlich auch da, um Dinge zu verändern. Und wir können Dinge nur dann verändern, wenn wir die Langeweile ernst nehmen, reflektieren, aber sie auch thematisieren. Das finde ich ganz zentral tatsächlich.
Die Soziologin Silke Ohlmeier, die hat mal gesagt, es ist gar nicht immer nur in meiner persönlichen Verantwortung individuell, ob ich mich langweile, ist auch manchmal ein strukturelles Problem und nennt zum Beispiel Arbeitslose und Flüchtlinge, die ja, und das diskutieren wir im Moment ja sehr viel, nicht arbeiten dürfen oder Zugang zu befriedigenden Tätigkeiten haben. Also ist es ein individuelles Problem? Sie haben gerade gesagt, ich kann es ansprechen und dann ist es meine Lösung sozusagen. Aber es gibt ja vielleicht auch Situationen, wo ich dem strukturell ausgeliefert bin.
Ja, absolut. Also es wird immer im Leben Situationen geben, in denen man strukturell der Langeweile ausgeliefert ist und das wird sich auch schwer vermeiden lassen zur Gänze. Aber in den Bereichen, in denen es möglich ist, glaube ich, ist es total wichtig, es zu thematisieren. Es ist auch eine wichtige Rückmeldung, wenn man sagt, man langweilt sich. Oft ist es auch tatsächlich ein Impuls, zum Beispiel man ist abends mit Freundinnen, Freunden, Bekannten weg und die Gespräche verlaufen langweilig. Und dann ist es durchaus sinnvoll, das zu thematisieren und zu sagen, ach, mir ist jetzt echt, oder wie man hier in Wien sagt, echt fad, mir ist hier langweilig. Und das kann tatsächlich ein Impuls sein, Dinge zu verändern. Und was man sehr häufig erlebt in solchen Situationen, dass andere zustimmen. Das heißt, letztlich langweilt sich oft eine ganze Gruppe und niemand wagt es, so quasi, man würde aus psychologischer Sicht sagen, das System neu zu kalibrieren. Das heißt, das Ganze auf eine interessantere Ebene letztlich zu bringen. Und am Ende sind alle froh, wenn das jemand anspricht und ausspricht und es nicht tabuisiert wird.
Vielen Dank, Hasim Yaudat, an dieser Stelle, dass Sie Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben. Langeweile an der Arbeitsstelle. Frau Zeissig, gerade hat Professor Götz gesagt, das ist manchmal gar nicht, was nur einzelne Personen empfinden, sondern sogar ganze Gruppen. Fallen Ihnen da noch andere Situationen ein, wo das passieren kann?
Ja, natürlich der Schulkontext. Also hat man durchaus auch ganze Klassen, die sich langweilen. Und auch im Zusammenhang jetzt mit dem Thema, was gerade angesprochen wurde, wie äußert man Langeweile oder wie lernt man auch der Langeweile zu entkommen oder aktiv zu werden, denke ich, spielt die Schule eine ganz wichtige Rolle. Also weil, welche Möglichkeiten bekommen denn Kinder, die sich langweilen? Ne? Es ist für Lehrer mitunter schwierig, damit auch umzugehen. Sie interpretieren die Langeweile manchmal als Bewertung, ne, als negative Bewertung. Ich bin nicht unterhaltsam genug oder ich bin als Lehrer nicht gut genug, es hier allen Kindern recht machen zu können und so weiter. Ne? Und dadurch wird es natürlich für Kinder auch schwieriger, die Langeweile zu äußern, weil die lesen dann natürlich auch, wie die Lehrer damit umgehen. Ja, wir lernen auch ein bisschen, die Langeweile nicht zu zeigen, zu verstecken. Und das ist schwierig.
Ja, warum ist das eigentlich was wir so verstecken müssen? So viele Möglichkeiten zu beschäftigen haben wir inzwischen ja in unserer westlichen Welt. Ist das dann ein Zeichen davon, dass ich selber langweilig bin oder vielleicht zu blöd, die ganzen Möglichkeiten zu nutzen?
Also die Langeweile hat ja diesen zwischenmenschlichen Aspekt. Also wenn ich jetzt in einem Gespräch bin und mein Gegenüber fängt an zu gähnen, dann denke ich ja natürlich, habe ich nichts Interessanteres zu erzählen, bin ich so langweilig, ja? Also das kann ja durchaus als Signal genommen werden, ne, was ich dann irgendwie interpretiere für mich. Und im Umkehrschluss versuche ich natürlich auch, wenn ich jemand langweilig finde oder ein Gespräch langweilig finde, das erstmal nicht zu zeigen, ne, sondern irgendwie das anders zu versuchen.
Aus Höflichkeit?
Ja, vielleicht aus Höflichkeit, ja. Und dann gibt es auch vielleicht noch eine kulturelle Prägung, dass sozusagen langweilige Menschen mit faulen Menschen in Verbindung gebracht werden, die keine Ideen haben, die nichts zu sagen haben vielleicht. Das wäre interessant. Da müssen jetzt Kulturwissenschaftler ran oder so, ja.
Wir holen mal jemanden mit rein, der den Aspekt Schule durchaus mit im Blick hat. Soweit ich das jedenfalls lese, Katrin Bohner hat uns erreicht aus Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wie sieht's aus in der freien, aktiven Schule in Stuttgart? Sind Sie, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, was ich hier lesen kann? Ist da Langeweile ein großes Thema?
Vielleicht muss ich erst mal ein paar Worte zu dem Schulkonzept sagen, weil das ja ein paar Mal jetzt schon angeklungen ist und wir leben seit 2002 hier ein sehr anderes reformpädagogisches Konzept mit unseren Kindern und Jugendlichen. Oh, jetzt klingelt das andere Telefon.
Ja, kann passieren. Danke. Ja, also reformpädagogische Schule und ein anderes Konzept. Das bedeutet, dass da keine Langeweile auftaucht?
Nee, das kann man so nicht sagen. Ich sag kurz was zum Konzept. Und zwar ist bei uns der Ansatz, dass wir davon ausgehen, dass alle Kinder sich entwickeln wollen und das auch tun, wenn sie eine vorbereitete Umgebung haben. Und dazu gehört bei uns, es gibt sehr viele Angebote, also viele Räume, in denen sie unterschiedliche Sachen finden, zu Naturwissenschaften, Lesen, Schreiben, Basteln, Holzwerkstatt, Außengelände, Turnhalle. Und da drin bewegen sie sich komplett frei. Das heißt, sie entscheiden, wie verbringe ich meinen Vormittag, und zwar vom Kindergarten bis zur 10. Jahrgangsstufe, bis zu ihrem mittleren Abschluss. Abschlüsse können sie extern machen, da begleiten wir sie. Aber die Jahre davor entscheiden sie immer selber, was sie tun können, weil wir eben davon ausgehen, dass sie dann den Kontakt mit sich behalten. Was will ich jetzt gerade tun? Und es ging ja immer wieder um die Sinnhaftigkeit. Und Langeweile entsteht oft, wenn die Kinder keinen Sinn haben, dass sie Dinge tun müssen, die sie nicht tun wollen. Oder, was auch genannt wurde, Über-Unterangebot. Jetzt ist bei uns...
Vielleicht sogar eine Überforderung, könnte ich mir vorstellen. Wir hatten es vorhin von den vollen, von den vollen Kinderzimmern. So viel Spielzeug, so viele Angebote, so viele Möglichkeiten. Ist das ein Thema?
Vereinzelt. Also manche Kinder sind schon sehr gefordert mit unserer reichhaltigen Umgebung. Aber sagen wir mal, nach einer kurzen Zeit finden eigentlich immer wieder die Kinder, was sie wollen, solange sie in Kontakt mit sich sind. Die sitzen mal da und wissen nicht, was sie tun sollen heute Morgen. Und dann laufen sie ein bisschen rum oder gucken sie oder lesen irgendwas. Und dann entsteht wieder ein neuer Gedanke. Und da sehen wir eine unglaubliche Kreativität bei diesen Kindern. Also auch ganz viel Versenkung und Konzentration. Und wenn Langeweile auftritt, das ist der spannende Punkt, dann sind es ganz oft Kinder, die überproportional viel Medienzugang haben. Mhm. Und da können wir jetzt auch aus diesen 22 Jahren Erfahrung sehen, da hat sich ja was verändert gesellschaftlich. Kinder haben immer früher ihre Handys, ihre Tablets, Computerzugang und die Benutzungszeiten, die steigen in manchen Familien sehr stark an. Mhm. Und die Kinder, die können einen ganzen Vormittag an der Schule sitzen und warten, bis die Zeit rum ist, dass sie nach Hause können und sich wieder berieseln lassen oder halt ihre Kicks abholen, indem sie halt wieder irgendein Level in einem Spiel schaffen.
Frau Bohner, da würde ich ganz gerne den Professor Götz mit in die Runde holen und mal fragen. Der hat viel geforscht, auch zum Thema Langeweile im Schulkontext. Wie sieht das aus, Herr Götz? Ist Medienkonsum tatsächlich ein Hinweis darauf, dass Kinder sich schneller oder eher langweilen? Deckt sich das mit Ihren Forschungsergebnissen?
Ja, zum Teil. Also in der Tat kann das natürlich eine Rolle spielen, weil zum Teil, es hängt auch sehr davon ab, wie Medien konsumiert werden. Also man kann das oft auch schwer pauschalisieren. Aber tatsächlich dieser ständige Wechsel von Impulsen kann natürlich dazu führen, dass bei solchen Kindern quasi das Anspruchsniveau an permanenten Wechsel auch in schulischen Kontexten höher ist. Aber was, glaube ich, viel zentraler ist, ist, was jetzt angesprochen wurde, dass an unseren Schulen tatsächlich Individualisierung der wichtigste Aspekt ist, um Langeweile verhindern zu können. Wir haben in Schulen, in unseren klassischen Klassenzimmern, Kinder und Jugendliche mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen, auch mit sehr unterschiedlichen Interessen. Und das ist auch gut so. Und wir können durch, wie es früher der Fall war, klassischen Frontalunterricht zum Beispiel, können wir nie alle Interessen und Kompetenzen so ansprechen, dass keine Langeweile entsteht. Das ist schlichtweg nicht möglich. Das heißt, je mehr wir an Schulen individualisieren und je mehr wir den Kindern und Jugendlichen Freiheiten geben, tatsächlich zu wählen, mit was sie sich genau beschäftigen, wie lange und ihre Interessen verfolgen können, also eigentlich sehr schön, was gerade geschildert wurde, desto stärker können wir die Langeweile auch vermeiden. Es geht wieder um die klassischen Aspekte. Kinder sollten nicht überfordert sein, nicht unterfordert sein und sie sollten Sinnhaftigkeit in dem sehen, was sie in der Schule lernen. Und letztlich gelingt es nur, wenn wir individualisiert unterrichten. Das heißt, tatsächlich den Kindern möglichst viel Freiheitsgrade zugestehen und viel Freiheiten beim Lernen geben. Also das möchte ich sehr unterstreichen, was da gerade gesagt wurde.
Und gibt es dafür ein Alter, wo das besonders möglich ist? Oder sobald die schulreif sozusagen sind, sollte genau diese Sinnhaftigkeit immer auch den Kindern klar werden, warum lerne ich das eigentlich, ist ja im Grunde genommen die Frage, die dahinter steht.
Ja, absolut. Also diese Unter- und Überforderung, die, das ist, glaube ich, in jeder Altersstufe natürlich zentral. Mit der Sinnhaftigkeit wird es umso wichtiger, je älter die Kinder und Jugendlichen werden. Also es ist häufig so, dass im Primarbereich, in der Grundschule, die Interessen sehr, sehr hoch noch der Kinder ausgeprägt sind. Das heißt, die interessieren sich so gut wie für alles. Das ist auch sehr schön. Aber im Laufe der Zeit werden die Interessen spezifischer und das ist auch gut so. Also unsere Schulen, es ist eine Aufgabe von Schulen, dass man spezifische Interessen auch entwickelt. Man kann nicht ein ganzes Leben lang sich für alles interessieren. Das ist tatsächlich auch eine wichtige Bildungsaufgabe von Schulen. Aber umso wichtiger ist es natürlich, je älter die Kinder und Jugendlichen werden, immer mehr die Authentizität, also die Relevanz des Gelernten hervorzuheben. Das wird mit zunehmendem Alter zunehmend wichtig. Und es wird nie so sein, dass sich am Ende der Schulzeit alle für alles interessieren. Aber es soll auch nicht so sein, dass man sich für bestimmte Dinge überhaupt nicht mehr interessiert, sodass ein gewisses Level an Interesse immer erhalten bleibt.
Ja, Frau Brunner, das ist wahrscheinlich auch die große Herausforderung, die Sie dann als Lehrkraft bewerkstelligen müssen an Ihrer Schule, oder?
Ja, also bei uns ist ja der Ansatz, dass gar nicht wir Erwachsenen bestimmen, was für das Kind interessant sein soll, sondern dadurch, dass die Kinder wirklich von ganz klein, wenn sie im Kindergarten sind, immer respektiert werden in dem, was sie gerade interessiert und dem nachgehen können und sich da rein vertiefen können, bleibt es eigentlich erhalten. Und das ist auch was, was weiterführende Schulen zurückmelden, dass die Jugendlichen, die von uns kommen, nicht lernmüde sind, dass sie noch echtes Interesse haben. Und ich glaube, da war dieser Faktor Langeweile auch ein Aspekt, weil wenn das Gefühl mal kam im Lauf dieser Jahre bei uns, dann heißt es eben auch ein Innehalten und Reinspüren. Und ich glaube, das ist was, was vielen Menschen heute verloren geht, weil sie eben nicht mehr die Zeit für die Muße haben, für sich rein vertiefen können und sich ständig berieseln und mit irgendwas vielen, vielen Eindrücken und Anforderungen von außen konfrontiert sind. Und dann ist eben auch dieses Interesse irgendwann verschüttet. Und die wissen sehr wohl, was sie brauchen. Also es ist, die wollen ja dann auch bei uns einen Abschluss machen und dann lernen sie halt das, was im Lernplan steht und gehen in die Prüfung und absolvieren die in der Regel auch gut, bis sehr gut. Also das ist nicht so, dass Kinder, die machen können, was sie wollen, nichts lernen. Im Gegenteil.
Frau Brunner, vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben an dieser Sendung, an dieser Lebenszeit. Und ich würde gern Frau Zeisig noch mal fragen, können Kinder das lernen? Kann ich meinem Kind das beibringen? Das Lernen von Aushalten, sich mit mir selbst beschäftigen, mal reinspüren in mich, was brauche ich denn jetzt eigentlich?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass Kinder das lernen können, dass sie aber dabei auch Begleitung brauchen. Also gerade wenn sie jung sind, ist ja das Thema Emotionsregulation ein sehr wichtiges. Und je jünger Kinder sind, umso mehr Hilfe und Unterstützung brauchen sie dabei von Erwachsenen. Und da Langeweile so ein wirklich sehr unangenehmes Gefühl ist, braucht und auch was, es ist eben oft nicht so einfach, ja, was ist genau Langeweile? Also bei Ärger kann man das genau sagen oder bei Wut, warum, ne? Aber warum man jetzt so sehr sich langweilt und sich das so furchtbar anfühlt, weiß man ja oft nicht. Ist auch für die Erwachsenen oft schwer, ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder da unterstützt werden, damit umzugehen.
Und darüber wollen wir weiter sprechen. Gleich um 11 Uhr folgen jetzt hier erstmal die Nachrichten. Und dann beschäftigen wir uns weiter hier in der Lebenszeit mit der Langeweile und den unterschiedlichen Ausprägungen. Und ich würde Sie gerne nochmal aufrufen. Rufen Sie gerne an, wenn Sie mitmachen möchten. 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Sie kann fast überall lauern, auf dem Schreibtischstuhl, im Wartezimmer, am Bahngleis oder beim ersten Date vielleicht auch, wenn es ganz schlecht läuft. Die Langeweile. Sie ist freie Zeit, die wir ja als verschenkt erleben und sie entsteht vor allem dann, wenn wir das Gefühl haben, zum Nichtstun gezwungen zu werden. So viel haben wir schon besprochen hier in der Lebenszeit heute mit dem Thema: In Zeiten von Multitasking brauchen wir mehr Langeweile. Mit dabei ist die bildende Künstlerin und Psychologin Anke Zeisig und Professor Thomas Götz von der Uni Wien, wo er unter anderem zur Langeweile forscht. Und Sie können sich auch gerne weiterhin beteiligen in der letzten halben Stunde. 00800 4464 4464 oder die Mailadresse lebenszeit@deutschlandfunk.de, die ein Hörer genutzt hat, den ich gern zitieren möchte, weil er so ein schönes Bild aufmacht. Nämlich, das geht ein bisschen in das, was wir schon geschrieben haben. Langeweile, so schreibt er, ist meine Erfahrung noch ein gutes Schaufenster in die eigene Bedürfniswelt. Genau, das hatten wir ja gerade schon zum Thema. Dann ein weiterer, der beschreibt, dass er sich besonders oft gelangweilt hat. Erstens in der Kirche und zweitens in einer politischen Veranstaltung. Also da, wo man vielleicht ein bisschen eingeschlossen sitzt, jemandem zuhören muss. Frontalunterricht hatten wir gerade auch schon als Thema. Frau Zeisig, Sie planen auch gerade eine Studie über Langeweile an der Schule. Und dabei geht es, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht um die negativen Folgen, richtig?
Doch.
Dann klären Sie mich auf.
Nicht die Folgen, sondern mich interessiert oder mich treibt um, was diese Frage nach dem Sinn von Langeweile. Ne? Und im Schulkontext, also wir haben gerade von der Lehrerin gehört, die Lernmüdigkeit, die entsteht in der Schule. Warum entsteht die? Was genau fehlt denn den Schülern? Na, und ich möchte Neuntklässler untersuchen, also ja, die Phase, die Entwicklungsphase, wo eben spezifische Interessen sich herausbilden, wo sich die Jugendlichen sehr viel mit sich selber auch beschäftigen und sich fragen, was will ich, wer bin ich, was kann ich, was auch nicht. In der Studie möchte ich versuchen herauszufinden, ob verschiedene Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind im Schulkontext, die Ursache sein können für die Langeweile und inwiefern vielleicht eine bestimmte Bedürfnislage assoziiert ist mit kreativen Gedanken.
Und dann sind wir fast schon bei der Kreativität. Mhm. Ich würde vorher noch mal Professor Götz fragen, was ist denn Ihre Empfehlung an Lehrkräfte, die in so leere Gesichter starren, die in ihrem Stuhl, Sie haben es vorhin gesagt, das ist dann eher so dieses Körperliche, in ihrem Stuhl versinken. Wie umgehen mit der Langeweile im Unterricht, wenn ich vielleicht nicht unbedingt so ein reformpädagogisches Konzept im Hintergrund habe?
Mhm. Also zunächst möchte ich sagen, weil ja häufig so das Thema ist, dass sich Schülerinnen und Schüler häufig langweilen in der Schule. Also ich möchte nochmal explizit als Bildungsforscher auch betonen, dass Lehrkräfte in aller Regel ausgezeichnete Arbeit an unseren Schulen leisten und dass es eine riesige Herausforderung ist, die Langeweile zu reduzieren, weil sie eben im Klassenzimmer mit ganz unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern konfrontiert sind, mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Fähigkeiten. Und das Beste eigentlich, was wir machen können, um die Langeweile möglichst zu verhindern im Klassenzimmer, ist tatsächlich möglichst individualisiert zu unterrichten. Das heißt, Schülerinnen und Schüler Freiraum zu geben, Dinge sich selbstständig zu erarbeiten, aus bestimmten Themengruppen auswählen zu können und auch immer wieder es Phasen gibt, in denen sie in ihrem eigenen Tempo lernen. Das wird natürlich nicht immer gehen, aber es wäre wichtig, solche Phasen explizit in den regulären Unterricht zu integrieren. Und je mehr Freiheit Kinder und Jugendliche haben, desto stärker können sie eben ganz individuell lernen, desto weniger ist äußerlich vorgegeben und umso weniger wahrscheinlich ist es, dass sie unterfordert, überfordert sind und umso weniger wahrscheinlich ist es, dass sie wenig Sinn in dem erleben, was sie tun, weil sie ja die Möglichkeit haben, auszuwählen. Insofern ist Individualisierung sicher ein Schlüsselelement für die Reduzierung von Langeweile in der Schule. Und Lehrkräfte sind ja häufig auch, muss man auch dazu sagen, gar nicht in diese Richtung ausgebildet, diese Individualisierung an Schulen zu leben. Das heißt, es wäre auch ein wichtiger Aspekt in der Ausbildung unserer Lehrkräfte, das noch viel stärker zu machen.
Mhm. Diesen Aspekt habe ich verstanden, ist, glaube ich, angekommen. Frau Zeissig, Sie hatten gerade die Kreativität erwähnt. Richtig nachgewiesen werden konnte wissenschaftlich aber noch nicht, dass es eine Verbindung gibt zwischen Langeweile und Kreativität, oder?
Nein, das ist noch nicht bewiesen, das stimmt.
Warum hält sich dieser Glaubenssatz so hartnäckig?
Also ich glaube, es entspricht der eigenen Erfahrung, also der individuellen Erfahrung vieler Menschen, vielleicht nicht aller. Also das wäre auch die Frage, wer erlebt das so? Hängt das mit Persönlichkeitseigenschaften zusammen oder mit bestimmten Kontexten? Und dann ist es natürlich so, dass wir in der Forschung ja auch Limitierungen unterliegen. Also wie können wir das denn wirklich gut erforschen? Ob Langeweile Kreativität in irgendeiner Form befördern kann. Mhm. Das ist schwierig.
Die Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger hat mal erzählt, dass sie nur aus Langeweile überhaupt angefangen hat zu schreiben. Kennen Sie noch andere Beispiele? Von so Künstlern, weil sie auch aus dem künstlerischen Bereich sind vielleicht.
Ja, das sagen viele. Also jetzt aktuelle Künstler zum Beispiel, Francesco Clemente. Langeweile ist der Ursprung jeder guten Idee, sagt er. Philipp Roth, das ist ein Keramikbildhauer aus Nordfrankreich, sagt auf die Frage, woher kommt Ihre Inspiration? Von der fröhlichen Qualität meiner Langeweile. Siegbert Latzel, das ist allerdings ein Philosoph, sagt, in der Kunst gilt, gut Ding braucht Langeweile. Mhm. Also gibt es viele Beispiele. Und Goethe hat die Langeweile sogar in den Olymp gehoben. Und er sagt, von Göttern voll ist der Olymp. Doch du kamst mich zu retten, Langeweile. Du bist die Mutter der Musen. Also weil wir vorhin auch das Thema Muse hatten. Inwiefern ist Langeweile etwas anderes als die Muse? Ist das kategorial zu sehen oder ist vielleicht das auch auf einem Kontinuum? Langeweile führt zu Muse möglicherweise oder ist Langeweile eine Vorstufe der Muse? Solche Fragen, ja.
Mhm. Und vielleicht können wir so eine Frage auch der Esther Schmidt mal stellen. Die hat uns aus Frankfurt am Main erreicht. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Frau Schmidt, besteht für Sie eine Verbindung aus Ihrer Erfahrung heraus zwischen Kreativität und Langeweile?
Ich schreibe selber auch und ich erlebe es als Fluchtimpuls, allerdings meistens nicht Flucht aus der Langeweile, sondern Flucht aus Frustrationserleben, was vielleicht mit Langeweile auch zu tun hat. Aber ich werde oft dann kreativ, wenn ich gerade in meinem Brotjob frustriert bin und dann schreibt es sich besonders gut.
Dann ist auch das Ergebnis gut?
Ja, ich denke schon.
Was haben Sie denn so für Erfahrungen gemacht? Ich habe, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, einen 17-jährigen Sohn oder zumindest die Jugendlichen mit in ihrem Haushalt. Wie erleben Sie die? Sind die Kinder und Jugendlichen heute eher, weil sie schnell mit Ablenkungen auch dem entfliehen können, eher nicht so bereit, sich der Langeweile auszusetzen?
Also ich kann so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung reden. Ich war ja auch mal Kind und Jugendliche. Und Langeweile kannte ich früher durchaus. Und auch wenn ich mich heute so mit Freunden und Freundinnen unterhalte, kommt oft dieses Jahr als Kind und als Jugendlicher hat man sich gelangweilt, aber als Erwachsener langweilt müssen sich eigentlich nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, woran das liegen könnte. Und mein Gefühl ist, dass Kinder, die leben nach dem Lustprinzip. Also man macht das, was jetzt gerade Spaß macht. Und wenn es jetzt gerade nichts gibt, was jetzt Spaß macht, dann langweilt man sich eben. Und bei Jugendlichen hört das langsam auf, aber es ist auch immer noch da. Während Erwachsene sich motivieren lassen durch ein Ziel. Also mein Beispiel wäre die Küche machen. Ich weiß noch, als Jugendliche gab es mal eine Situation, wo ich langweile mich so und meine Mutter sagte, mach doch mal die Küche, wenn du schon nichts zu tun hast. Und dazu habe ich halt keine Lust gehabt und dann habe ich mich lieber gelangweilt.
Mhm. Oder ist es Ihnen was Besseres noch eingefallen vielleicht, als sich zu langweilen?
Womöglich. Aber und heute motiviert mich quasi das Ziel, dass ich sage, ich kann mich selber motivieren durch das, was dann kommt. Ich finde zwar jetzt Küche machen nicht so furchtbar toll, aber das Ergebnis, dann eine saubere Küche zu haben, motiviert mich genug, dass ich es tue und dann die Langeweile nicht habe.
Ja, Professor Götz, das wäre aber eher so eine Ablenkungsstrategie, oder? Wie würden Sie das interpretieren?
Ja, absolut. Als Ablenkungsstrategie ist es auch total interessant, dass viele Menschen spontan sagen, ich habe mich seit Jahren nicht mehr gelangweilt, weil ich eh so einen Stress habe im Beruf und vielleicht auch privat. Und wenn man dann aber nachfragt, dann ist es häufig trotzdem im Hintergrund eine massive Langeweile, die erlebt wird. Das heißt, diese Idee, ich langweile mich nicht, wenn ich massiv viel tue, das stimmt letztlich nicht, sondern viele Menschen wollen eigentlich interessanterweise aus der Langeweile heraus flüchten in eine massive Aktivität, eben beruflich, aber auch privat zum Teil. Und in Wirklichkeit existiert die Langeweile weiterhin im Hintergrund, weil die Tätigkeiten, die sie tun, im Kern oft nicht als erfüllend erlebt werden. Das heißt, es ist eigentlich eine gewisse Paradoxie. Man will der Langeweile entfliehen durch viel Arbeiten und erzeugt dadurch eigentlich im Hintergrund noch mehr Langeweile. Das heißt, viel Arbeiten und Stress und Langeweile schließen sich im Kern überhaupt nicht aus.
Das heißt, wir leben heute in einer Welt, wo wir es eher auch vielleicht als Privileg interpretieren, Frau Schmidt, sich mal zu langweilen? Ist das für Sie ein Privileg oder eher das, was Sie beschreiben, eher eine Flucht weg davon?
Ja, eigentlich gar nicht. Also mir geht es, das wurde ja auch schon mal gesagt, dass es da um Sinn und Motivation und vor allen Dingen auch Ziel geht. Und mich hat es, die eine Kollegin hatte ja auch gesagt, dass sie diesen Film gemacht hat, wo dann Passagen waren, wo die Leute langweilig fanden. Und da ich selber auch in der Genre-Literatur zu Hause bin, ist für mich natürlich auch immer die Frage gewesen, wie mache ich einen Text spannend und eben nicht langweilig. Und die wichtigste Komponente ist ein Ziel. und ein, also es gibt im Englischen diesen Dreiklang Promise, Progress, Payoff. Also ich brauche, die Figur braucht ein Ziel und der Leser muss sehen, dass sie sich diesem Ziel irgendwie nähert oder versucht zu nähern, auch wenn es Rückschläge gibt. Und das ist halt dieses, das ist das, was motiviert. Ein Ziel und auf dem Weg dorthin sein.
Vielen Dank, Frau Schmidt, dass Sie angerufen haben hier in der Lebenszeit. Mhm. Professor Götz, ich würde es fast so ein bisschen in Verbindung bringen, dass Sie Frau Schmidt da beschreibt mit der Sinnhaftigkeit, die wir schon ein paar Mal jetzt hatten, oder?
Ja, absolut. Was ich da vielleicht noch ergänzen möchte, das war, wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, ob man das zugeben kann und soll, dass man sich langweilt. Und da gibt es tatsächlich auch Kulturunterschiede. Also beispielsweise in Frankreich, da gibt es auch Studien dazu, ist es viel sozial erwünschter, dass man sagt, ich langweile mich, als beispielsweise bei uns oder in anderen Ländern. Es hat ja auch so einen gewissen Charme, wenn man jetzt sagt, ah, ich bin heute wieder gelangweilt, dann signalisiert man dadurch ja auch, dass man ein wenig über den Dingen steht und eigentlich die Dinge nicht allzu ernst nimmt, sondern sagt, ja, ich mache hier meine Arbeit, ich mache dieses oder jenes, aber im Kern erkenne ich, dass manches gar nicht so in die Tiefe geht und gar nicht so sinnvoll ist, wie viele glauben, dass es ist. Das heißt, dieses Ausdrücken, dass man sich langweilt, signalisiert auch so eine gewisse Reflexionsfähigkeit. Und ist insofern auch gar nicht so negativ. Also ich persönlich denke auch, dass es durchaus sinnvoll ist, das hin und wieder zu äußern. Ist natürlich wichtig, dass man es auf eine gewisse Art und Art äußert. Und wie gesagt, es gibt da Unterschiede auch über die Kulturen hinweg.
Mhm. Dabei hat aber auch nicht jeder, das muss man vielleicht auch nochmal in den Blick nehmen, nicht jeder unbedingt die Chance, sich aus zum Beispiel chronisch langweiligen Jobs zu befreien. Und dann ist dieses Gefühl der Ohnmacht und dieser Sinnlosigkeit kann sich ja dann auch verstärken.
Ja, absolut, absolut. Das muss man dabei immer auch betonen, dass es ja schon auch für ein gewisses Privileg ist, wenn man die Möglichkeit hat, der Langeweile zu entfliehen. Es gibt sicher viele Situationen, auch beruflicher Art, wo Menschen, wo es kaum möglich ist, aus dieser Langeweile auszusteigen. Das muss man auch sagen. Und man muss da auch aufpassen, dass nicht bei solchen Äußerungen, ja, thematisiere die Langeweile, natürlich ein gewisser Zynismus mitschwingt, was ich keinesfalls hier erwecken möchte.
Mhm. Wir wissen ja inzwischen, dass Multitasking gar nicht so richtig möglich ist. Haben es aber heute auch in den Titel aufgenommen, weil wir gerne, und das haben wir auch gerade von der Frau Schmidt gehört, uns so gerne Möglichkeiten der Flucht und der Ablenkung suchen. Frau Theisig, Radio hören und Autofahren gleichzeitig, Fernsehen oder am Handy daddeln, telefonieren und dabei Strichmännchen malen. Tun Menschen das eigentlich auch gerne so als Flucht aus der Langeweile-Situation?
Das weiß ich nicht.
Kennen Sie das von sich? Wie machen Sie es denn? Wie fliehen Sie aus der Langeweile?
Also ja, durch meine Arbeit damals Ende der 90er, habe ich eigentlich gelernt, in die Langeweile reinzuspringen. Also nicht, ich lenke mich tatsächlich wenig ab. Ich bin eine Träumerin, also ich kann gut aus dem Fenster gucken und mich an den Wolken freuen und Musik genießen. Also ich kann aber auch gut umswitchen. Also Multitasking als sozusagen... Das ist ja eine Fähigkeit des Gehirns, mehrere Sachen, mitunter auch Sachen, die verschiedene Anforderungen haben oder widersprüchliche Anforderungen zur gleichen Zeit in irgendeiner Form zu handeln. Das geht auch, aber vielleicht bedingt sich das auch, diese Multitasking-Fähigkeit auf der einen Seite und eben das Abtauchen in die innere Welt, über die Langeweile auf der anderen Seite.
Christopher King hat uns erreicht aus Berlin. Schönen guten Tag, Herr King.
Schönen guten Tag.
Sind Sie eher der Multitasker oder sind Sie eher derjenige, der sich gerne in sich selbst versenkt?
Nein, Multitasking überhaupt nicht, kein Stück. Ich brauche immer ein Stück fürs andere und mit dem Versenken, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was Sie da meinen.
Aber gucken Sie häufiger aus dem Fenster? Sind Sie jemand, der sich durchaus der Langeweile oder, wenn Sie es auch so nennen wollen, der Muße hingeben kann?
Ich gebe mich gern der Langeweile hin, ich will es mal so sagen. Ich genieße sie und das ist der Zeitpunkt, den ich dann habe, wo ich kreativ werde, nachdenke, Probleme löse. Und da kommt mir die Langeweile eigentlich sehr recht, weil, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, ohne Langeweile keine Philosophie. Und Das ist so das Ding, was mir am meisten am Herzen liegt, dass ich da die Zeit habe zum Nachdenken in der Langeweile. Ich vergleiche es auch ein bisschen mit Faulheit. Also Langeweile und Faulheit ist bei mir ungefähr das Gleiche.
Mhm. Aber das ist ja eher negativ konnotiert, Herr King.
Nein? Ja, hört sich das so an, finde ich eigentlich überhaupt nicht, weil der Mensch braucht die Minuten der Langeweile, um mit sich ins Reine zu kommen, glaube ich. Er hat sonst keine Zeit dazu.
Aber faul nennt sich nicht gerne jeder, oder?
Ja, ich glaube, jeder ist irgendwie auf seine Art faul, garantiert. Ich glaube, das geht nicht anders. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo der Mensch innehalten sollte, in diesem Zeitpunkt, um sich seine Philosophie zu entwickeln. Mhm. Und das ist so meine Meinung dazu eigentlich. So.
Beschreiben Sie doch mal, was hatten Sie denn für Geistesblitze oder für gute Ideen in der Zeit, wo Sie sich gelangweilt haben? Erinnern Sie sich daran?
Oh ja, da gibt es eine Menge. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll.
Ein Beispiel würde mir reichen.
Ja, ich schreibe unheimlich gern Tagebuch und da habe ich dann die besten Ideen für mein Tagebuch, die Gedanken, die mir zufällig dann kommen, hineinzuschreiben in fantastische Sätze, die mir dann einfallen, nur dann, wenn ich auch nichts zu tun habe, sprich Langeweile habe. Und in dieser Langeweile, das sind ja zwei Worte eigentlich, in dieser Langeweile, die ich brauche, um für mich da zu sein, um meine Gedanken zu ordnen und Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein. Ich male auch und das ist der Zeitpunkt, wo ich das mache. Ich habe die Ideen nicht während des Malens, sondern ich habe die Ideen in dieser Zeit der Faulheit, Langeweile, Muße. Muße war vorhin auch ein schönes Wort, was genannt wurde. Die Muße ist aber für mich noch eine Stufe höher der Langeweile. Und ja, so sehe ich das.
Ja, Herr, konnten Sie das schon immer oder haben Sie sich das, weiß ich nicht, angeeignet?
Das konnte ich schon immer. Das war in meinem Leben schon so. Also das Gefühl habe ich so, dass wenn Sie jetzt so fragen, dann habe ich das schon immer so gehalten und so durchgezogen. Wie gesagt, auch wenn ich nachts im Bett liege und ich kann nicht einschlafen, das ist ja auch der Zeitpunkt einer Langeweile, die man in sich hat. Und im Bett hat man die besten Ideen, wenn man kurz vorm Einschlafen ist. Und das sind so Punkte, die ich festgestellt habe in meinem Leben. Ich bin ja auch schon über 60 und das kann ich ja von meinen Erfahrungen leben und reden auch vor allen Dingen. Und da kommt das dann drin vor, dass wenn man in dieser Zeit so ist und lebt, gerade weil sie auch so schnelllebig ist wie heute, da braucht man umso mehr Langeweile.
Herr King, danke schön, dass Sie angerufen haben und sich beteiligt haben.
Dankeschön, einen schönen Tag noch.
Ebenso, danke schön. Professor Götz, es gibt ja den Entziehungsrat, ne? Oder beziehungsweise so den Glaubenssatz, Kinder müssen sich auch mal langweilen. Sollte ich das künstlich herbeiführen, um das zu erleben, was Herr King erlebt hat?
Also ich würde sehr davon abraten, Langeweile künstlich herbeizuführen. Wenn dann eher eben Musezeiten, in denen man seinen eigenen Interessen nachgehen kann, aber nicht Langeweile. Also dass Langeweile hin und wieder entsteht, ist wichtig, auch weil wir dann lernen, damit umzugehen. Und das ist ja auch evolutionär wahrscheinlich der Grund, warum es Langeweile gibt, weil sie uns aus sinnlosen Tätigkeiten wieder herausführt. Aber das bedeutet nicht, dass wir ganz bewusst Langeweile induzieren. Also da würde ich sehr davon abraten, weil das ja, das muss man auch immer mitbedenken, weil das ja auch ein negatives emotionales Erleben ist. Und das wäre auch ethisch höchst problematisch zu sagen, ich möchte jetzt beispielsweise Kinder und Jugendliche bewusst in ein negatives emotionales Erleben begeben. Das ist sicher kein guter Weg.
Frau Zeisig, Sie haben ja auch viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun, jetzt für Ihre Studie dann ja erst recht, wenn Sie sie befragen und da untersuchen. Wie würden Sie es denn halten, wenn Kinder kommen und sagen, Ihr Kind kommt und sagt, mir ist so furchtbar langweilig?
Ja, die Frage ist, an wen wendet sich das Kind und in welcher Situation? Na, und in welcher Situation ist jetzt meinetwegen die Person? Also wenn das jetzt, was weiß ich, die Mutter ist zu Hause, dann ist ja erstmal eine Möglichkeit, dieses Gefühl nicht gleich wegmachen zu wollen. Ne? Obwohl es so negativ ist, wäre ja eine Möglichkeit zu unterstützen, zu sagen, oh ja, das kenne ich auch. Also das Gefühl anzuerkennen als etwas, was uns irgendwie etwas sagt über uns, und dann auf die Suche zu gehen. Ne? Also nicht gleich sozusagen füttern mit irgendwas. Ja, Platon hat mal gesagt, Wissen kannst du nicht in einem anderen Gefäß nach Hause tragen, sondern du musst es in die Seele aufnehmend lernen, ne? Also Langeweile kann auch eine Schutzfunktion haben. Also Sachen, die wir nicht brauchen können, die uns auch schaden vielleicht oder die wir nicht wollen, die uns nicht interessieren, auch draußen lassen zu können, ne? Und da ist gut, da gut zuzuhören als Gegenüber eines Kindes auf die Suche zu gehen. Ne?
Und wie viel Anregung braucht es dann? Sie sind ja auch im künstlerischen Bereich tätig. Wie viel ist es dann vielleicht auch notwendig, dann Pinsel und Farben oder Ton oder was auch immer bereit zu halten, um gewisse Anregung auch zu bieten?
Für Kinder?
Ja.
Also ich habe ja viel an Schulen auch gearbeitet, als Künstlerin, als Medienpädagogin und so. Und also wir hatten vorhin auch mal schon das Thema individualisiertes Lernen, Freiraum geben.
Ja.
Jetzt mal ganz konkret, wenn man jetzt im Mathematikunterricht statt, dass man diese Ostereierfragen stellt, ne, was, wie viel ist 8 plus 17, ja? Wenn man da fragen würde, und dann meldet sich das erste Kind, was total schnell ist, und dann melden sich noch drei und dann noch so langsam noch ein paar und so, und irgendeins ist dann dran und sagt die richtige Lösung und bekommt den Erfolg, ne? Die Belohnung sozusagen, es hat die richtige Lösung, es wurde gesehen und in seiner Kompetenz und so, ne? Alle anderen Kinder. Wenn man jetzt fragen würde, schreibt mal auch Aufgaben auf, die 25 ergeben. Dann kommen vielleicht, wie viele Kinder sitzen in der Klasse, 25 bis 28, kommen 28 verschiedene Lösungen raus. Ja, da hat jedes Kind eine Lösung gefunden in seinem Tempo, in seiner Art. Kettenaufgaben, ganz einfache Aufgaben, sehr ästhetische Aufgaben, was auch immer. Ne?
Mhm.
So, das wäre doch eine Anregung, ja? Oder
also quasi die Aufgabenstellung auch schon kreativer zu gestalten. Wenn wir jetzt gerade so bei ganz kreativen Tipps sind, noch ganz zum Schluss schnell die Frage: Wir stehen jetzt vor der Jahreszeit, wo wir viel drin machen müssen. Wie schützen Sie sich denn ganz persönlich, ganz zum Schluss nochmal vor Langeweile in diesen kalten und dunklen Wochen? Und Serienmarathon nennen ist verboten als Antwort. Herr Götz, was machen Sie in der dunklen Jahreszeit?
Ja, ich gebe mich tatsächlich, wenn es irgendwie geht, der Muse hin. Das heißt, ich versuche wirklich mir Zeit zu nehmen für Dinge, die ich wirklich gern mache. Ich höre zum Beispiel gern Musik, ich mache auch selber gern Musik und versuche Dinge zu machen, die mich wirklich erfüllen und genieße, dass ich Zeit habe, mich diesen Dingen auch etwas länger hingeben zu können.
Und Frau Zeissig, ganz kurz Ihre Antwort, was tun Sie am liebsten? Wahrscheinlich Kunst malen.
Nein, und ich treffe im Winter immer viel mehr Menschen und freue mich auf sehr gute Gespräche.
Dankeschön für diese spannenden Gespräche heute in der Lebenszeit. Danke an Thomas Götz von der Uni Wien und danke an Anni Zeissig von der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus-Senftenberg. Die Lebenszeit war das heute. Mein Name ist Stefanie Gebert. Schönes Wochenende. Tschüss.